Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Ein außergewöhnliches Unglück hat eine außergewöhnliche Maßnahme zur Folge. Nach dem Einsturz der vielbefahrenen Autobahnbrücke in Genua hat Italiens Ministerpräsident Conte einen einjährigen Ausnahmezustand in der Hafenstadt verhängt und einen Tag der Staatstrauer angekündigt. Währenddessen suchen auch am Tag nach dem Einsturz, bei dem die wuchtigen Betonpfeiler wie Pappmaché im Regen zusammenfielen und Dutzende Fahrzeuge in die Tiefe rissen, weiter hunderte Rettungskräfte in den Trümmern nach Überlebenden. Doch es steht zu befürchten, dass sie nur weitere Leichen finden, denn noch immer gelten Menschen als vermisst. Die offizielle Zahl der Toten ist auf 39 gestiegen. Helge Röfer berichtet aus Genua, wo nicht nur Trauer und Trümmerberge das Bild bestimmen, sondern viele im Moment auch keine Bleibe mehr haben.
Eindrücke wie aus einer Geisterstadt. Die Straßenzüge unterhalb der Reste der Ponte Morandi. Die, die hier wohnen, mussten ihre Häuser verlassen. Wann und ob sie zurück dürfen, wissen sie nicht. Bis auf Weiteres sind sie in einem Notlager der Stadt untergebracht. Im Haus direkt unter der Brücke wohne ich. Und sie vermuten, dass sie da von einem auf den anderen Moment draufstürzen könnte. Am Mittag begleiten wir Pasquale und Grazia. Sie stehen mit ihren Nachbarn Schlange, um kurz in die Sperrzone zu kommen. Einzelne Habseligkeiten holen. Die Feuerwehr wird uns begleiten. Ich brauche wenigstens ein paar Wechselsachen. Ich muss meine Katze rausholen, ein paar Klamotten und so. Und dann sehen wir weiter. Der Schock sitzt tief. Das war irre. Jemand hat geschrien, die Brücke stürzt ein. Ich habe rausgeguckt und da lagen Autos, Lastwagen, Trümmer. Er hatte Glück. Nenad Vatovic ist mit seinem Lastwagen häufig in der Region unterwegs. Gestern konnte er ihn gerade noch rechtzeitig stoppen, kurz vor der Abbruchkante. Das ist meiner, da vorne. Ich habe es krachen gehört, bin ausgestiegen und gerannt. Tonnen an Beton und Stahl sind gestern in die Tiefe gestürzt, mit ihnen Lastwagen, Autos, Menschen. Hunderte Einsatzkräfte arbeiten sich seitdem durch die Trümmer, haben Überlebende gerettet und Leichen geborgen. Mittlerweile ist schweres Gerät im Einsatz. Viele Helfer kommen aus der Gegend und kennen die Brücke. Wer in Risiko- und Krisengebieten arbeitet, der kennt sowas. Aber hier, naja, ich fahre da, also ich bin da ständig drüber gefahren, oft mehrmals täglich. Die Ponte Morandi in Trümmern. Das können viele hier in Genua noch nicht realisieren. Die war ein Symbol der Stadt, des Aufbruchs, des Reisens. Man fährt hier zur Riviera, ins Piemont. Sie ist eine wichtige Verkehrsader. Der Verkehr fließt hier nicht mehr. Die Staatsregierung hat den Ausnahmezustand über Genua verhängt für ein Jahr. Bis Normalität einkehrt, wird es noch länger dauern.
Ja, während die Menschen vor Ort in Genua noch unter Schock stehen und versuchen, das Unfassbare zu begreifen, wird in Italien hitzig über die Frage nach der Ursache diskutiert und nach den Verantwortlichen. Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis sich tatsächlich klären lässt, was zum Einsturz der Autobahnbrücke führte, aber es dauerte alles andere als lange, bis die ersten Schuldzuweisungen umherflogen. Italienische Regierungsmitglieder zeigten auf die Betreibergesellschaft und drohten mit hohen Strafzahlungen. Andere machten angebliche Sparzwänge durch die EU verantwortlich. Über die Suche nach Antworten am Tag danach, Ellen Trapp.
Einen solchen Brückentyp wie die Ponte Morandi in Genua gibt es nur noch in Libyen und Venezuela. 50 Jahre war diese alt, seit vielen Jahren schon beklagen Experten ihren Zustand. Wenn Instandhaltungskosten genauso viel oder mehr kosten würden als eine umfassende Sanierung, wenn also permanent an der Brücke gearbeitet werden muss, dann sollte man ernsthaft überlegen, ob man sie nicht ganz neu baut. Die Ponte Morandi, Teil einer privat betriebenen Autobahn. Nach Angaben der Regierung ist die Maut nirgends in Europa teurer als in Italien. Bei der außerordentlichen Kabinettssitzung in Genua erhebt sie schwere Vorwürfe gegen den Betreiber. Wenn aber dann unsere Maut, anstatt in die Wartung gesteckt zu werden, als Gewinn untereinander aufgeteilt wird, dann ist das der Moment, in dem Brücken einstürzen können. Als allererstes werden wir die getroffenen Vereinbarungen mit Autostrade per l'Italia anschauen und sie zurückziehen. Und diejenigen schwer bestrafen, die offensichtlich die vereinbarten Auflagen und Pflichten nicht erfüllt haben. Autostrade per l'Italia, das ist der private Autobahnbetreiber. Er weist die Kritik zurück, teilt schriftlich mit, dass diese Infrastruktur alle 3 Monate überwacht wurde, so wie vom Gesetz vorgesehen, und zusätzliche Kontrollen durchgeführt wurden mit Hilfe von hochspezialisierten Geräten. Das Problem in Italien ist tiefgreifender. In den vergangenen 2 Jahren sind in Italien 4 Brücken eingestürzt, 2016 beispielsweise in Lecco am Comer See. Auch viele Straßen sind marode. Doch saniert wurde wenig, zu wenig. Das soll sich ändern, so der Ministerpräsident. Wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass der Infrastrukturplan in Italien in den 50er, 60er und 70er Jahren erstellt wurde. Jede Infrastruktur zeigt auf Dauer Abnutzungserscheinungen. Wir brauchen also ein Überwachungssystem, das sehr viel konstanter, effizienter und engmaschiger ist. Mit dem nächsten Haushalt müssen alle Ressourcen für die Sicherung von Risikoobjekten berücksichtigt werden, ungeachtet europäischer Klauseln. Es muss dem italienischen Staat möglich sein, Gelder, um Straßen, Zugstrecken, Schulen und Krankenhäuser zu sichern, auch investieren zu können. Das Absurde ist, die Gelder gibt es in den Kommunen. Doch die bürokratischen Hürden wurden erst nach Korruptionsfällen eingeführt. Experten befürchten, sie jetzt wieder abzubauen, könnte Vetternwirtschaft wieder fördern. Das Land braucht Veränderung. Eine schwierige Aufgabe, auch für diese Regierung.
Unser Korrespondent Helge Röfer ist vor Ort in Genua. Haben die Rettungskräfte dennoch Hoffnung, Überlebende zu finden?
Die Arbeiten an der Unglücksstelle gehen zumindest weiter, wobei man mittlerweile vielleicht weniger von Bergungs- denn von Aufräumarbeiten sprechen kann, denn es ist durchweg schweres Gerät im Einsatz. Am Nachmittag war noch eine Hundestaffel am Einsatzort, vielleicht aber auch die eher, um Leichen aufzuspüren, denn um Überlebende noch zu finden. Ein Einsatzleiter der Feuerwehr hat mir dann auch bestätigt, dass sie keine Lebenszeichen mehr bekommen. Vielleicht ist das auch gleichzusetzen damit, dass es kaum noch Überlebenschancen gibt.
Italiens Ministerpräsident Conte hat den Ausnahmezustand in Genua verhängt und ausgerufen. Was bedeutet das denn genau?
Also ein Ausnahmezustand bedeutet zunächst erst einmal Vereinfachung. In diesem Falle Vereinfachung bei den Koordinationen, bei der Organisation der Rettungs-, der Bergungs- und der Aufräumarbeiten, später auch beim Wiederaufbau, vielleicht eher beim Abriss der Brücke, aber beim Wiederaufbau der Infrastruktur und bei den Finanzen natürlich. Außerdem hat die Staatsregierung einen Sonderbeauftragten eingesetzt. Dessen vorderste Aufgabe wird es erstmal sein, die Hintergründe und die Verantwortlichkeiten zu klären. Denn das haben wir gerade gehört, da gibt es noch viele offene Fragen.
Herr Geröfer, vielen Dank für die Informationen nach Genua. Und meine Damen und Herren, Sie haben es gehört, da wird noch aufgeräumt im Hintergrund. Daher bitten wir, den Ton ein wenig zu entschuldigen. Der zusammenfassende Satz des Generalstaatsanwalts klingt ebenso grauenvoll wie klar in seiner Feststellung. Priester vergewaltigten Jungen und Mädchen und die Männer Gottes, die ihnen vorgesetzt waren, haben nicht nur nichts unternommen, sie haben es auch noch vertuscht. Es ist ein unvorstellbares Ausmaß an Missbrauch, das der gestern vorgestellte Untersuchungsbericht vorwirft. Mehr als 300 katholische Priester im US-Bundesstaat Pennsylvania sollen sich über 7 Jahrzehnte hinweg an mehr als 1000 Kindern vergangen haben. Die Dunkelziffer könnte noch höher liegen. Verena Bünden.
Übergriffe, die sie nicht mehr loslassen. Die Opfer amerikanischer Priester schildern sie in diesem Video der Staatsanwaltschaft. Er hatte immer seine Hände auf mir. Als es zum ersten Mal passierte, war ich erst 18 Monate alt. Sie haben mich ausgesucht, weil ich keinen Vater hatte. Uns wurde gesagt, die Priester und Nonnen sind wie Gott. Sowas geht nie weg. Es beeinflusst dich dein ganzes Leben lang. Der Schmerz der Opfer. Er war nur zu deutlich, als die Ergebnisse der 2-jährigen Untersuchung vorgestellt wurden. Generalstaatsanwalt Shapiro klagt an, dass Kirchenvertreter ihre Institution um jeden Preis schützen wollten, ohne Mitgefühl für die Opfer. Als Reiterspiele und Ringen haben Kirchenobere die Vorfälle vorsätzlich beschrieben, als unangemessenen Kontakt, aber das war sexueller Kindesmissbrauch, darunter Vergewaltigung durch erwachsene Männer, Priester gegen Kinder. Besonders bitter für die Opfer, Fast alle Fälle in Pennsylvania sind inzwischen verjährt. Schon ein Drittel der 301 namentlich Beschuldigten gestorben. Rund 900 Seiten stark ist der Bericht. Darin verstörende Fälle wie die Vergewaltigung einer 7-Jährigen durch einen Geistlichen im Krankenhaus. Sexuelle Gewalt, die laut Ermittlungen von der Kirche systematisch gedeckt wurde. Einen Schwerpunkt der jahrzehntelangen Verbrechen sehen die Ermittler in der Diözese Pittsburgh. Das lange Schweigen der Kirche, hier scheint es noch nicht beendet. Es gab keine Vertuschung. Und ich denke, es ist wichtig, das festzustellen. Wir waren in den vergangenen 30 Jahren sicherlich transparent. Sein Vorgänger hat eine eigene Webseite zu seiner Verteidigung schalten lassen. Donald Wuerl, heute Erzbischof von Washington. Er war 18 Jahre lang Bischof von Pittsburgh. Die Ermittler werfen ihm vor, nicht in allen Fällen konsequent gegen Täter im Priestergewand vorgegangen zu sein. Er verteidigt sich. Ich denke, der Bericht wird zeigen, dass wir uns während meiner Amtszeit sehr angemessen verhalten haben und viele Male Personen komplett aus ihrem Amt entfernt haben. Die katholischen Bischöfe Amerikas haben sich nach dem jüngsten Bericht offiziell entschuldigt und mehr Offenheit versprochen. Sie haben zu Gebeten aufgerufen, für die Opfer und für die Kirche.
Den erneuten Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche Amerikas kommentiert Friederike Sittler vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Die Dimension ist das Erschreckende und wie lange das Kartell des Schweigens gehalten hat. Ansonsten überrascht der Vorwurf Missbrauch durch katholische Würdenträger leider nicht. Denn seit Jahren werden weltweit, auch in den USA, immer wieder neue Ungeheuerlichkeiten bekannt, die lange vertuscht wurden und viel zu oft strafrechtlich verjährt sind. Die katholische Kirche steht vor ihren eigenen Abgründen. Zu lange durfte nicht sein, was doch war. Die Heiligkeit der Kirche, der Weihestatus eines Priesters hatten Vorrang. Die Opfer wurden selten gehört. Zu diesem System dazu gehören auch die Familien, Lehrer, die den Kindern nicht glauben, dass der Priester Böses tun könnte. Es wäre allerdings zu leicht, jetzt allein auf die katholische Kirche zu zeigen, getreu dem Motto, das haben wir doch immer schon gewusst. Missbrauch gibt es überall, insbesondere auch in Familien. Es geht grundsätzlich darum, Opfer zu schützen, Täter strafrechtlich zu verfolgen. Papst Franziskus stellt sich der Schuld seiner Kirche. Allerdings mochte er nicht immer glauben, was er hören musste, schützte manche Kleriker auch in hohen Ämtern zu lange. Wie so oft ist sein Ziel eigentlich klar, aber auf dem Weg dahin macht er etliche Schlenker. Er muss nun klare Worte finden und konsequent durchgreifen, denn die Weihe darf vor Strafe nicht schützen. Hoffentlich bleibt Franziskus genug Zeit, um seinen Kurs unumkehrbar zu machen, damit nicht jene wieder die Oberhand gewinnen, die sich hinter den Kulissen längst formiert haben. Jene, die sich das erneute Kartell des Schweigens erhoffen, um fern des Leids der Opfer dem schönen Schein der heiligen katholischen Kirche zu huldigen.
Friederike Sittler kommentierte. Wochenlang hatte das juristische Tauziehen gedauert. Nun muss der nach Tunesien abgeschobene Islamist Sami A. nach Deutschland zurückgeholt werden. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Linda Zervakis.
Das Oberverwaltungsgericht Münster hat mit seiner Entscheidung eine Beschwerde der Stadt Bochum zurückgewiesen. Die Stadt will nach Angaben eines Sprechers keine weiteren rechtlichen Schritte einleiten. Der ehemalige mutmaßliche Leibwächter des Terrorführers Bin Laden gilt hierzulande als Gefährder. Sami A. war abgeschoben worden, obwohl das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen dies untersagt hatte.
Noch befindet er sich in Tunesien. Jetzt muss Sami A. so schnell wie möglich nach Deutschland zurückgeholt werden, so das Oberverwaltungsgericht Münster. Denn die Stadt Bochum und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hätten ein Abschiebeverbot ignoriert. Seine Anwältin zufrieden.
Für uns war auch wichtig, dass festgestellt wird, dass hier ein rechtsstaatswidriges und rechtswidriges Vorgehen stattgefunden hat.
Sami A. soll ein Leibwächter von Osama bin Laden gewesen sein. In Deutschland gilt er als sogenannter Gefährder. Vor 4 Wochen wurde er abgeschoben, obwohl das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen genau das untersagt hatte. Ihm drohe möglicherweise Folter. Die heutige Entscheidung wird vom nordrhein-westfälischen Innenminister scharf kritisiert. Die Unabhängigkeit von Gerichten ist ein hohes Gut. Aber Richter sollten immer auch im Blick haben, dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen. Wenn die Bürger Gerichtsentscheidungen nicht mehr verstehen, ist das Wasser auf die Mühlen der Extremen. In Tunesien wird gegen Sami A. wegen Terrorismus ermittelt, ihm droht ein Prozess. Die dortigen Behörden erklärten deshalb heute, dass Sami A. erst einmal nicht nach Deutschland zurückkehren könne.
Die Bundesregierung will nächste Woche entscheiden, ob die Dürreschäden in der Landwirtschaft ein nationales Ausmaß haben. Ist das der Fall, kommen Bundeshilfen in Frage. Wie Agrarministerin Klöckner erklärte, liegen kommende Woche genügend Erntedaten für eine Beurteilung vor. Heute brachte das Kabinett Hilfen für die Viehbauern auf den Weg. Ihnen wird eine stärkere Nutzung von Flächen erlaubt, für die eigentlich aus Umweltschutzgründen Anbaubeschränkungen gelten. Außerdem hat das Kabinett einen Gesetzentwurf für eine dritte Geschlechtsoption neben weiblich und männlich im Geburtenregister beschlossen. Er sieht vor, dass intersexuelle Menschen künftig das Geschlecht divers eintragen lassen können. Bislang gab es für sie nur die Möglichkeit, die Geburt ohne Geschlechtsangabe verzeichnen zu lassen. Das Bundesverfassungsgericht hatte eine Neuregelung bis Ende dieses Jahres verlangt. Nigers Präsident Issoufou ist im brandenburgischen Meseberg mit Bundeskanzlerin Merkel zusammengekommen. Issoufou forderte von Europa mehr Hilfe im Kampf gegen illegale Migration. Für Flüchtlinge, die das Mittelmeer erreichen wollen, ist Niger eines der wichtigsten Transitländer. Merkel sagte weitere Unterstützung zu und versprach auch Hilfen für die Entwicklung des afrikanischen Landes.
Die Pflege von Alten und Kranken ist in Deutschland ein immer größer werdendes Problem. Sehr oft fällt dabei gar das Wort Pflegenotstand. Erst gestern beim Bürgerdialog mit Angela Merkel in Jena beklagte eine Frau, sie bekomme für ihr Pflegeheim einfach kein Personal. Doch wie kann man das Problem lösen? Wie gehen andere europäische Länder mit den Herausforderungen einer alternden Gesellschaft um? Kann man da vielleicht auch etwas abgucken? Etwa bei unseren nördlichen Nachbarn. In ganz Skandinavien gilt die soziale Sicherheit als so etwas wie ein Bürgerrecht. Leonie Puscher und Anne Rupprecht haben sich in Dänemark umgeschaut.
Unterwegs mit Pflegerin Lena Beussen in der süddänischen Gemeinde Appenrade. Sie ist direkt bei der Kommune angestellt, denn Pflege ist in Dänemark eine öffentliche Aufgabe und wird aus Steuergeldern bezahlt.
Tag. Hi, Inge.
Hallo.
Hey, Inge. Wir zwei wieder. Wir sehen mal nach deinen Medikamenten.
Pflege fängt hier oft ganz niedrigschwellig an, so wie bei diesem Besuch. Heute zum Beispiel zum Medikamente sortieren. Einmal die Woche kommt jemand bei Inga Nielsen vorbei. Mal braucht sie Hilfe beim Baden, mal beim Saubermachen. Die Hilfe heute sei besonders nötig, bei all diesen Pillen, scherzen sie.
Die Inga sagt, sie ist ja auch ein altes Mädchen. Deswegen.
Die Gemeinden in Dänemark schauen nach ihren älteren Bürgern, sogar schon bevor sie Pflege benötigen. Ab dem Alter von 75 Jahren hat jeder Anspruch auf präventive Hausbesuche. So will man frühzeitig erkennen, wenn dann jemand Hilfe braucht. Sonja Petersen wurde schon vorher mit 68 Jahren nach einer OP plötzlich zum Pflegefall. 8-mal am Tag bekommt sie Besuch von Pflegerin Lena Beussen und ihren Kolleginnen. Sie übernehmen die gesamte Pflege. Und nehmen Anteil.
Das war ganz fantastisch, den großen Fortschritt zu sehen. Vom Anfang, wo es dir sehr, sehr schlecht ging und du konntest gar nichts mehr.
Dass es Sonja Petersen heute so viel besser geht, ist auch der Verdienst von Pflegehelferin Mette Lundheu. 15 Minuten täglich machen sie Muskeltraining. Auch das ist Teil der Pflege. In Dänemark investieren die Kommunen viel, damit pflegebedürftige Menschen wie Sonja Petersen möglichst lange zu Hause bleiben können. Davon profitieren auch die Kommunen. Die Hausbesuche kosten zwar viel Geld, aber viele Pflegeheimaufenthalte lassen sich so vermeiden. Die Pflegeheime selbst gehören hier ebenfalls den Kommunen. Dieses in Appenrade gleicht einer Vorortsiedlung. Die fast 90 Senioren wohnen in kleinen Apartments. Und das ist nicht nur hier so. Die Bewohner wirken zufrieden, auch Elsa Asmussen. Die 97-Jährige gehört zur deutschsprachigen Minderheit. Mit Stolz zeigt sie ihre eigene kleine Wohnung. Pflegekraft sein, in Dänemark ein angesehener Beruf. Sykran macht ihn aus Leidenschaft, auch mit ihrer Bezahlung ist sie zufrieden.
Mit älteren Menschen zum Arbeiten geht es um Mitmenschlichkeit, Situationsbewusstsein.
Und das merkt man auch der Person an, wenn sie diese Gefühle mit sich bringt und all das auch wahr werden lässt.
Ein Heim wie dieses kann sich jeder Bürger in Dänemark leisten. Lediglich Kost und Logis müssen die Bewohner wie hier im Heim Leergarden selbst zahlen. Und das sei erschwinglich.
Natürlich bezahlt man Geld dafür, aber in Dänemark kriegt jeder eine Grundrente und man kann von dieser Grundrente hier in diesem Heim hier wohnen, auf Lergården wohnen. Ja. Und das ist eigentlich egal, ob du früher Landstreicher gewesen bist oder Bankdirektor. Jeder kann hier wohnen und jeder wird gleich behandelt.
In Würde altern, selbstbestimmt. Dänemark macht vor, wie es geht.
Wochenlang hatte Israel den einzigen Grenzübergang für Güterverkehr zum Gazastreifen zeitweise gesperrt. Heute wurde er wieder vollständig geöffnet. Dazu noch einmal Nachrichten mit Linda Zerwakis.
Von heute an können unter anderem wieder Treibstoff und gewerbliche Güter von Israel über die Grenze in den Gazastreifen transportiert werden. Israel hatte den Grenzübergang Anfang Juli als Reaktion auf Angriffe mit Raketen und an drachenbefestigten Brandsätzen geschlossen. Schon vor Jahren verhängte Israel eine Blockade, um zu verhindern, dass die radikal-islamische Hamas an Waffen und militärische Güter gelangt. Bei einem Selbstmordanschlag auf eine Schule in Afghanistan sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums mindestens 48 Menschen getötet worden. Die Opfer sind laut Polizei mehrheitlich Jugendliche und junge Erwachsene. Die Einrichtung liegt in einem schiitischen Viertel der Hauptstadt Kabul und unterrichtet Mädchen und Jungen gemeinsam, was für Afghanistan ungewöhnlich ist. Die radikal-islamischen Taliban wiesen die Verantwortung für den Anschlag zurück. Der Fall Kilic hatte weitere Kritik am Umgang der Türkei mit Menschenrechten ausgelöst. Der Ehrenvorsitzende von Amnesty International in der Türkei war im Juni 2017 festgenommen worden. Der Vorwurf, Kilic gehöre zur verbotenen Gülen-Bewegung, die für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich gemacht wird. Jetzt hat ein Gericht in Istanbul seine Freilassung aus der Untersuchungshaft in Izmir angeordnet, wie die Menschenrechtsorganisation mitteilte. Im Konflikt mit den USA hat die Türkei Einfuhrzölle auf zahlreiche US-Produkte erhöht, darunter Autos, Alkohol, Kosmetika und Tabak. Ankara teilte mit, man reagiere damit direkt auf Sanktionen und ebenfalls erhöhte Zölle der USA. Näheres von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Mehr als 100% Zoll. Unvorstellbar. Ein Beispiel. Ein US-Auto, das in der Türkei bisher umgerechnet 24.000 Euro kostete, wird mit dem neuen Zoll 33.000 Euro kosten. Erdogans Zölle erhöhen den Preis um satte 40%. Ein US-Wagen wird für die meisten Menschen in der Türkei nun völlig unbezahlbar. Umso mehr, da die türkische Währung Lira in nur 2 Wochen weitere 20% an Wert zum Dollar verloren hat, weil Investoren ihr Geld abziehen, Lira gegen Dollar tauschen. In den geraten andere Schwellenländer wie Südafrika und dessen Währung Rand, auch Brasilien mit seiner Währung Real. Die Länder sind größtenteils in Dollar verschuldet. Je schwächer die eigene Währung, desto teurer die Rückzahlung der Dollarkredite. Anleger laufen als sicher erachtete Häfen an, wie eben den Dollar und den Schweizer Franken. Je 3% haben sie zum Euro in nur 2 Wochen zugelegt. Schon vorher strotzten sie vor Stärke. Die USA haben bereits neue Gegenmaßnahmen angedroht. Der Handelsstreit droht gänzlich zu eskalieren.
Und hier noch der Blick auf die Börsendaten des Tages. Der deutsche Leitindex DAX geht mit einem deutlichen Minus aus dem Handel bei 12.163 Punkten. Der Dow Jones schließt bei 25.158 Zählern.
Diesen erhabenen Blick auf die Schönheiten der Erde gibt es nur aus der Vogelperspektive. Und jetzt sind es genau Vögel, die helfen sollen, dass die Welt nicht aus den Fugen gerät. Wenn auch etwas unfreiwillig. In einem weltumspannenden wissenschaftlichen Projekt liefern sie Einzelheiten über ihre Flugrouten und aus diesen Daten lassen sich dann beispielsweise Klimaveränderungen ablesen. So der Plan. Die deutschen Initiatoren des Projekts nennen es ein globales Netzwerk lebender Sensoren. Und das funktioniert so. Mit Hilfe von angebrachten Minisendern funken die Vögel Daten direkt Richtung Firmament zur Raumstation ISS, wo heute dafür extra angebaut wurde. Thomas Hillebrand.
Seit 18:17 Uhr sind Oleg Artemjew und Sergej Prokopjew nun im Einsatz. Die Kosmonauten montieren an der ISS die Icarus-Antenne, das noch fehlende Element für ein weltweites Tierüberwachungssystem. Für Tiere wie diese Amsel, die bald lernen wird, mit dem nur 5 Gramm schweren Minisender zu fliegen. Der macht den kleinen Singvogel zu einem Teil eines globalen Netzwerkes. Mit Sensoren für Position, Geschwindigkeit, Temperatur, Luftdruck oder Luftfeuchtigkeit. Und jetzt kommen Amsel und Raumstation endlich zusammen. Wenn ab heute die Icarus-Antenne an der Raumstation installiert ist und die Daten der Tiersensoren empfängt, soll eine völlig neue Ära der Erkundung unserer Erde beginnen.
Die intelligentesten Sensoren sind Tiere. Wenn wir die Sensorik zusammenschalten, dann haben wir ein globales System, das uns wirklich über das Leben Auskunft gibt. Und damit können wir den sechsten Sinn der Tiere verstehen und damit im Endeffekt wirklich das Leben auf der Welt beobachten.
Weltweit wandern Tiere. Durch Icarus entsteht daraus ein System lebender Sensoren. Etwa mit Ziegen, die sich vor Vulkaneruptionen oft auffällig bewegen. Per Sensor überwacht, können sie zum Frühwarnsystem werden. Manche Flughunde tragen zum Beispiel Ebola-Antikörper in sich. Überwacht man ihre Wanderungen, kann man herausfinden, wo genau sie mit dem Krankheitserreger in Kontakt kommen. Oder auch Enten, durch deren Überwachung man nachvollziehen will, wie sich das Vogelgrippevirus global verbreitet. Mehrmals pro Tag überfliegt die ISS mit der Icarus-Antenne in Zukunft die Tiersensoren. Die Minisender schicken ihre zwischengespeicherten Daten nach oben und von dort geht es dann an eine Bodenstation. Über 16 Jahre lang haben die Max-Planck-Wissenschaftler an Icarus gearbeitet und schließlich die russische Raumfahrtagentur überzeugt, die Antenne an der ISS anzubauen. Mitte Februar ging es dann mit einer russischen Rakete vom Weltraumbahnhof Baikonur zur ISS, wo jetzt fleißig gearbeitet wird.
Wir haben natürlich Angst, dass wirklich alles so klappt, wie wir uns das vorstellen. Aber wir sind zuversichtlich, weil unsere russischen Kollegen sind natürlich ganz toll in der Raumfahrt. Die wissen, was sie machen. Und deswegen denken wir, dass wir in ein paar Stunden dann wirklich die ersten Ergebnisse haben.
Zunächst sollen etwa 1000 Tiere wie die Amsel Sensoren bekommen. Später dann über 100.000 von ihnen auf ihren Wanderungen bis in die letzten Winkel unserer Erde vordringen. Ständig überwacht aus dem Weltraum durch Icarus.
Das klassische Tier für die Wettervorhersage ist ja bekanntlich der Frosch, aber wir haben was Besseres. Carsten Schwanke.
Ich versuch's zumindest mal. Es wird, und das weiß der Wetterfrosch, es wird wieder hochsommerlich warm in den nächsten 24 Stunden. Morgen erleben wir verbreitete Temperaturen um 30 Grad. In der Osthälfte unseres Landes, hier am Beispiel von Leipzig, wird es dann am Freitag sogar noch heißer. Dann sind dort Werte bis zu 34 Grad möglich. Also der Sommer, der Hochsommer, er scheint zumindest in den nächsten Tagen kein Ende nehmen zu wollen. Passend zu diesen Werten fällt auch eine Meldung auf, die heute vom Klimarechenzentrum der NASA herausgegeben wurde. Dieses Rechenzentrum hat nämlich die mittlere Juli-Temperatur weltweit bestimmt, des letzten Monats also. Und ja, nicht wirklich verwunderlich, dieser Monat zählt zu den heißesten Monaten seit 1880. Der Juli 1918 ist der drittwärmste nach 2016 und 2017. Interessant auch, wenn man die Temperaturabweichung auf einer Weltkarte darstellt, dann sieht man nämlich sofort, wo es mit Abstand am wärmsten war. In ganz Europa Temperaturen hier 2 bis 4 Grad über dem Normalmittel. Und noch wärmer war es sogar in Lappland. Hier waren die Temperaturen 4 Grad und noch etwas mehr höher als zwischen 1960 und 1990. Also das ist ein Teil des Klimawandels, den wir zurzeit wirklich erleben. Und damit zurück zu unserem Wetter. Und da kommt die wärmere Luft heute Nacht aus Südwesten langsam an, schiebt die letzten Wolken immer mehr nach Norden, das heißt in der Mitte und im Süden, ist es oftmals schon sternklar. Und genau dort beginnen wir morgen Vormittag mit viel Sonnenschein. Am ehesten noch bewölkter wird es im Nordwesten sein. Auch am Nachmittag haben wir es im Westen und Nordwesten mit lockeren Wolkenfeldern zu tun. Ansonsten viel Sonnenschein. Und nun zu den Temperaturen. Ich sagte es ja schon, morgen rund 30 Grad. Konkret sind es 27 bis 32 im Breisgau, bis zu 33 Grad. Der Wind weht dazu meistens aus südliche Richtung mit Stärke 2 bis 4 an den nordfriesischen Inseln. Mit bis zu Windstärke 6. Zu den weiteren Aussichten. Am Freitag ist dann zumindest in der Westhälfte diese Wärme schon wieder vorüber. Hier kommen Gewitter und Regenschauer heran. Im Osten ist es dann nochmal heiß. Am Samstag weitere Gewitter und Regenschauer im Süden. Ansonsten wieder ein trockener Samstag mit sommerlichen Temperaturen zwischen 25 und 28 Grad.
Carsten Schwanke, vielen Dank für diese Aussichten. Und das war's von uns, von den Tagesthemen. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit dem Dokumentarfilm Das Versprechen über ein umstrittenes Urteil wegen Mordes in den USA. Das Nachtmagazin mit Kirsten Gerhardt meldet sich um 0:25 Uhr und wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dann, tschüss.